Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Finance and Feelings. Mein Name ist Anissa Brinkhoff. Gehaltsverhandlungen sind für mich immer noch die herausforderndsten Gespräche. Aber neues Wissen über Verhandlungstaktiken, psychologische Erklärungen und die Erfolgsgeschichten auch von anderen Frauen lassen mich so ganz langsam besser werden und auch entspannter in diese Situation gehen. Gleichzeitig zeigen Studien aber auch, dass Frauen nicht nur um ihr eigenes Honorar oder Gehalt verhandeln, sondern immer auch gegen unbewusste Vorurteile des Gegenübers und die finanzielle strukturelle Diskriminierung gegen alle anderen Frauen. Das macht die Situation, auch gerade wenn man das alles weiß, nicht gerade einfacher, finde ich. Ich habe mir für dieses Thema deshalb Vera Strauch eingeladen. Vera Strauch ist Gründerin, Unternehmerin, Buchautorin, Podcasterin und gibt Workshops und hält Vorträge. Mit ihrem Unternehmen Female Leadership Academy widmet sie sich den Themen Lernen, Veränderung und Feminist Leadership auf individueller und auf kollektiver Ebene. Vera kennt Gehaltsverhandlungen also aus persönlicher Sicht, als auch als Chefin. Sie kennt die ganzen patriarchalen Strukturen dahinter und die psychologischen Einflüsse. Ich werde, glaube ich, heute auf ganz vielen Ebenen etwas dazulernen und freue mich total auf das Gespräch. Herzlich willkommen im Podcast, Vera.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ich habe ja inzwischen schon oft genug gelesen, dass wenn ich eine Gehaltsverhandlung habe, dass ich nicht meinen Wert als Person verhandle. Und trotzdem fühlt es sich so oft so an. Und wenn mein Gegenüber dann auch noch sagt, sie können das Gehalt nicht zahlen oder sie wollen das Geld nicht zahlen, dann fühlt es sich erst recht doof an. Warum ist das so? Warum sind Gehaltsverhandlungen so krass emotional?
Ja, weil wir, also ich kann das erstmal sehr gut verstehen und glaube, dass es ja vielen so geht, mir auf jeden Fall. Wir messen ja den Dingen auch Wert durch Geld bei. Und gerade wenn wir uns im wirtschaftlichen Kontext bewegen, dann ist das die Art und Weise, wie wir bewerten. Und deswegen wäre es irgendwie unehrlich zu sagen, finde ich auf jeden Fall,
das
ist irgendwie unehrlich zu sagen, es hat nichts mit deinem Wert zu tun, weil es ist ja die Art und Weise, wie wir ganz häufig Sachen quantifizieren und bewerten und auch priorisieren. Und das, was dann häufig am Ende doch ganz wichtig ist in den allermeisten Unternehmen, ist dann eben das Geld so. Und deswegen spielt es eine große Rolle und deswegen finde ich es auch sehr nachvollziehbar.
Das stimmt, das ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass man im Endeffekt das auch gar nicht so sehr verändern kann, dass es diesen Wert einfach gibt in unserer Gesellschaft, dass man das auch einfach akzeptieren kann.
Ja, beziehungsweise es wäre ja schön, wenn es, also es ist schon interessant zu fragen, an wie vielen Stellen sind Sachen wertvoll des Geldes wegen oder was dürfen wir zum Teil auch tun und erlauben uns, auch ethisch, moralisch finde ich das durchaus sinnvoll, das ist natürlich ein großes Thema, aber es ist schon interessant, da reinzugehen und zu fragen, was ist dann aufgrund des Geldes alles irgendwie doch okay? Und das ist schon eine ganz zentrale Frage, wenn wir uns auch überlegen, wie wir langfristig so mit diesem Planeten, mit uns einander umgehen wollen. Wie viel Wert messen wir Geld bei und was ist eigentlich alles noch oder viel mehr auch wertvoll? Was nicht heißt, dass Geld deswegen dann auf jeden Fall so, wie wir im Moment hier alle so alles zusammen machen, deswegen keine Rolle mehr spielt. Aber ich glaube, jede einzelne Person darf sich das schon fragen. Und die allermeisten Menschen kommen dann ja schon auch zu dem Ergebnis, dass Zeit mit lieben Menschen, unsere Gesundheit, all diese Dinge, Care-Arbeit ist ja so ein super Beispiel auch, so all diese Dinge, die sich vielleicht gar nicht so leicht quantifizieren lassen, ne? Diese unbezahlte Care-Arbeit, die aber trotzdem so, so wichtig ist und für Volkswirtschaften essentiell ist, die aber zum Beispiel im Bruttoinlandsprodukt nicht stattfindet. Also es sind so, glaube ich, schon, ist nicht schon eine tiefe, aber eine wichtige Frage, wie wichtig ist Geld?
Du hast ja ein Buch geschrieben und mit dem Titel Unbequem und forderst daran zum Anecken auf. Was heißt das in Bezug auf Gehaltsverhandlungen? Wie ecken wir da an oder sollen wir da überhaupt bei anecken und unbequem sein?
Ich finde, also es ist ein riesiges Thema und auch ein wunderbares Beispiel fürs Unbequemsein, sowohl auf der Seite der ArbeitnehmerInnen, die nach mehr Gehalt fragen oder ihre Vergütung verhandeln und auf der anderen Seite auch von Seiten der ArbeitgeberInnen. Und wenn wir uns strukturelle, und das ist ja wirklich auch ein großes Thema, also strukturelle Gerechtigkeit ansehen, dann sind wir sofort auch bei Vergütung, bei Zugang zu Kapital, zu Ressourcen. Und dann spielen Vergütungssysteme eine große Rolle. Und dann sehe ich da vor allem auch eine große Verantwortung bei denjenigen, die Menschen beschäftigen. Und ganz konkret heißt das dann, und ich selbst habe auch Verantwortung für Gehälter, ich habe es auch in der Vergangenheit schon im Konzern und Mittelstand gehabt, wenn ich dann auf Gehalter gucke und Gehaltsstrukturen und mir fällt auf, dass einzelne Leute bei gleicher Arbeit oder bei gleichem Wert der Arbeit, ne, deutlich schlechter bezahlt werden, dann sehe ich die Verantwortung schon bei der Einzelperson, die das verantwortet, zu sagen, das ist nicht gerecht. Und wenn ich dann weitergehe und frage, wie möchte ich hier, dass wir als System, als Organisation miteinander umgehen, wie wir auftreten, wie wir wirtschaften, nachhaltig wirtschaften, was wünsche ich mir dafür, dann lande ich auch immer dabei zu sagen, es soll hier gerecht zugehen. Und ich bin ja auch, mein Subsystem ist ja auch Teil des großen Systems. Und dann habe ich da tatsächlich teilweise als einzelne Person mit vielleicht auch nur wenig Personalverantwortung schon einen Beitrag, den ich leiste. Und das ist ein großes Thema. Das ist unbequem und das ist auch nicht immer unbedingt leicht machbar, dann Gehälter nach oben anzupassen. Ne? Wir müssen ja Profit erwirtschaften und so, verstehe ich. Und ich selbst habe ja auch ein Unternehmen. Doch die Frage ist, auf wessen Kosten buchstäblich tun wir das?
Ja, total.
Und das ist, glaube ich, eine Frage, die unbequem ist und die sich auch nicht ad hoc, ich weiß es auch, auch Sachzwänge sind vorhanden, das lässt sich nicht ad hoc beheben. Wenn ich das allerdings systematisch im Blick habe und immer wieder auch korrigiere und mir das überhaupt auffällt, dass da Leute sind, die ungerecht bezahlt werden und ich das mir dann zum Ziel setze, das auf jeden Fall zu ändern und anzugehen und vielleicht auch sukzessive anzuheben, dann ist das schon ein richtig guter Weg und ein großer Beitrag. Und was wäre, wenn das alle tun würden? Und wenn wir dann vielleicht auch gezwungen sind zu überlegen, okay, wie verdienen wir hier in dieser Organisation Geld? Und wenn wir alle fair bezahlen, können wir dann überhaupt noch Geld verdienen? Dann ist das auch eine strukturelle Frage, aber ich finde eine wichtige, wo wir ehrlich und auch wenn es unbequem ist, durchaus, wo es sich gehört, hinzugucken.
Mhm. Und was sagst du zur ArbeitnehmerInnenperspektive? Also wenn ich mein Gehalt verhandle, wann bin ich da schon unbequem? Wie bin ich unbequem? Muss ich überhaupt unbequem sein? Geht es überhaupt bequem?
Ja, also ich glaube, für die Leute, es gibt ja Leute, die verhandeln so aus dem Hand, also die machen das so ganz locker und ich gehöre da nicht zu. Deswegen, ja, es ist, glaube ich, für die meisten Menschen, die ich auf jeden Fall kenne, ein unbequemes Thema, auch weil es so eng mit meinem Wert verknüpft ist, das macht es für mich emotional, weil es häufig auch tatsächlich für die Person, die mir gegenüber sitzt, unbequem ist, weil das irgendwie zeitlich dann meistens doch nicht passt, ins Budget nicht passt, irgendwie anstrengend ist, weil es auch einfach eine ungewohnte Situation ist, ne? Und das fällt auch nochmal wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Das ist ja nichts, was wir routiniert tun. Und wenn ich jeden Tag einen Vortrag vor 500 Leuten halten würde, dann wäre es für mich auch irgendwann nicht mehr ganz so aufregend, vor 500 Leuten zu sprechen. Wenn ich das aber irgendwie einmal alle 10 Jahre tue, habe ich auch gar keine Routine und keine Übung. Und was lege ich dann für Maßstäbe an mich und das Ergebnis an und das, was dabei rauskommt, ne? Also doppelt gemoppelt an das Ergebnis, so. Also da dürfen wir mit uns selbst auch gut sein und uns auch und der Erwartungshaltung, die wir an uns selbst stellen, was nicht heißt, dass wir das nicht auch sehr erfolgreich und sehr gut meistern können. Und was mir sehr hilft, um in unbequeme Momente zu gehen, ist, mich mit dem Sinn zu verbinden. Also wozu möchte ich dieses Gespräch führen? Das ist ja kein Selbstzweck, sondern das ist, weil häufig ist es bei Menschen einfach, sie brauchen mehr Geld. Es hat aber auch ganz häufig eine Dimension, das war bei mir ganz häufig so, dass ich wollte einfach gut bezahlt werden, auch aus struktureller Perspektive. Und das hat mich zum Beispiel sehr motiviert, in solche Gespräche zu gehen. Und es kann ja auch ganz einfach sein, ich möchte gerne, dass mein Wert erkannt wird. Ich möchte vielleicht auch das Gespräch suchen, um dadurch ja auch nochmal zu signalisieren und auch einen Moment zu haben, in dem ich das deutlich machen kann, was ich hier tue, was ich plane, vor allem in die Zukunft zu argumentieren, kann da sehr stark sein, was wir hier machen. Also wir nehmen uns ja auch nicht nur Zeit jetzt für eine Gehaltsverhandlung, sondern wir nehmen uns ja Zeit für mich und meine Arbeit und das, was ich leiste und wie das hier bewertet wird. Und das auch so im Vorfeld mir bewusst zu machen, kann mich sehr motivieren. Und dann fällt noch so als Tipp oder als Modell dahinter, wir arbeiten sowohl im Team bei uns in der Academy als auch vor allem mit unseren Teilnehmerinnen ganz viel mit dem Thema Feedback, weil Führung auch, ja natürlich, es geht die ganze Zeit um Kommunikation und Austausch und Gehaltsverhandlungen sind dann eine sehr extreme Situation, weil ein heikles Gespräch und bei heiklen Gesprächen spielt eben, ist es eben wertvoll und spannend zu gucken. Es gibt so zwei Dimensionen. Die eine Dimension ist die Aufrichtigkeit und die andere die Einfühlsamkeit. So. Und ich kann zum Beispiel Feedback oder auch Gehaltsverhandlungen führen, indem ich sehr aufrichtig bin und den Leuten das einfach so um die Ohren haue. und dabei aber die Einfühlsamkeit weglasse. Oder vielleicht das andere Extrem, ich bin sehr einfühlsam, aber sage dann nur, was ich alles toll finde und spreche nicht ehrlich an, was aber vielleicht aufrichtig mich auch bewegt, was ich mir eigentlich wünsche an Vergütung, was mir wichtig ist. Also das sind so die beiden Extreme, in denen ich mich bewegen kann. Oder ich finde eben diesen Weg für mich stimmig, der das balanciert. Ne? Und so, das sehe ich in so vielen Themen, die Welt, ne, diese Ambiguität zu halten. Es gibt eben ein Spannungsverhältnis. Es ist nicht das eine oder das andere, sondern es ist ein Spannungsverhältnis aus, ich kann immer wieder einchecken, bin ich aufrichtig und bin ich einfühlsam. Und dann diese Balance zu finden und diese auf der einen Seite aufrichtig Inhalte, Sachebene und auf der anderen Seite das zwischenmenschliche, einfühlsame, kommunikative. Beides braucht Aufmerksamkeit und beides kann auch gut vorbereitet werden und beides zusammen auf meine Art und Weise transportiert, kann, auch wenn ich nicht der Verhandlungsprofi bin, zu ganz starken Ergebnissen führen. Und dann ist sowas, Kommunikation ist nicht diese eine Momentaufnahme. Es ist ja ganz selten, dass ich auf irgendeinem Bazar mit jemandem verhandle, den ich wahrscheinlich nie wieder treffe, sondern Kommunikation ist wie ein Prozess. Das sind immer wieder Momente. Und auch Gehaltsverhandlungen müssen nicht in der halben Stunde abgeschlossen sein, sondern wir können auch feststellen, aber wir brauchen noch Zeit, wir machen noch einen zweiten Termin.
Auf jeden Fall. Und ich finde es auch total gut, das vom Gegenüber alles einzufordern. Es bringt ja nicht nur, wenn ich die Einzige bin, die hier darauf achtet, dass auch der Tonfall und der Inhalt sozusagen stimmen, sondern dass man das auch anspricht vom Gegenüber. Und da finde ich jetzt ganz spannend, was du zu diesem Beispiel sagst. Eine Freundin von mir arbeitet nämlich zum Thema Gleichberechtigung und hält Vorträge dazu und muss deshalb ständig ihr Honorar dafür verhandeln. Und sie geht ganz offen inhaltlich in die Vorderrang rein und sagt, sie hat gar keine Lust auf dieses, wer zieht hier wen, wer holt das meiste raus zu gehen. Also sie will überhaupt nicht in dieses Verhältnis gehen, sondern sie bittet einfach darum, fair zu sein, erst recht, wenn sie hier über Gleichberechtigungsthemen spricht. Und sie fordert auch ganz klar ein, dass wenn das Budget mehr hergibt, als sie fordert oder zum Beispiel männliche Speaker schon mal für haargenau dieses gleiche Format mehr Geld bekommen haben, dass das Gegenüber diese strukturelle Ebene erkennt und dann sagt, also dann einfach Bescheid sagt, so okay, wir haben aber das eingeplant, wir haben jetzt den 4 männlichen Speakern, die vor dir dran waren, übrigens 1000 Euro mehr gezahlt, deshalb spielen wir das jetzt nicht, diese Karte einfach aus und sparen uns dieses Geld, sondern gehen von uns darauf aus. Und das ist ja auch wieder so ein Beispiel dafür, wie wir im Kleinen das Große verändern können, oder? Was sagst du da? Also was hältst du davon? Was hältst du von dieser Idee?
Ja, total. Ich finde es super. Also ich glaube, über genau die Transparenz wird sich was verändern. Und darauf bewusst zu machen, also auf diese Verantwortung auch für strukturelle Themen bewusst zu machen, oder aufmerksam zu machen, das Bewusstsein zu schaffen, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Element. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es gerade bei den Menschen, die ja viel zwischenmenschlichen Kontakt haben in Personalabteilungen, aber auch Menschen mit Führungsverantwortung, das sind ja Leute, die ganz viel sich um Menschen kümmern. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Leute sind, die sehr offen für sowas sind und die mit sich reden lassen. Und dass da, deswegen habe ich da so ganz viel Hoffnung, dass das so richtig was bewirken wird. Und ich sehe das auch so in meinem Buch als so ein ganz großes Element, das wir für Veränderung, weil es eben Strukturen gibt und die sind sehr beständig. Das hat auch viele Vorteile. Wenn es aber um Veränderung und auch um notwendige Veränderungen, vielleicht auch zeitlich drängende, siehe Klimaveränderungen geht, dann ist das manchmal auch ein großes Hindernis. Und mir gibt es Hoffnung, mich damit zu verbinden, dass eben Systeme menschengemacht sind und dass, wenn wir erkennen und gerade die, die viel Einfluss haben in diesen Strukturen und Subsystemen, wenn wir und diese Menschen vor allem, und ich zähle mich durchaus auch mit dazu an, und ich weiß auch wo, so, wenn wir das erkennen, Bewusstsein entwickeln und uns dann in dieser Verantwortung, diese Verantwortung wahrnehmen, was zu verändern, und wenn es nur erstmal kleine Schritte sind, dann sind Systeme total änderbar und dann ist da was machbar und es wird kein Weg daran vorbeiführen und Ungerechtigkeit ist ein riesiges, auch gesellschaftliches Thema. Vielleicht ist es auch wichtig, dass wir uns alle damit auch verbinden, denn so sehr wir uns dann zum Beispiel in Unternehmen auch so in abgekapselten Vakuum sehen und wir, ne, es geht um uns und das, was wir so tun und so, ja, aber wir sind eben Institutionen in Gesellschaft und Wirtschaft ist ein Teil von Gesellschaft und wir nutzen die Infrastruktur von Gesellschaft. Und deswegen sind wir Und wir sind ein Teil davon und wir geben auch was zurück. So verstehe ich auch mich unternehmerisch so. Und das tun einige Unternehmen sehr über ihren Purpose. Bei anderen ist das vielleicht nicht so sehr der Purpose, aber mehr das Miteinander und wie wir miteinander umgehen, was wir dadurch strukturell auch bewegen und verändern. Und das ist so also mein Thema, also Organisationsentwicklung und Leadership, Führung, Selbstführung, Fremdführung, Kommunikation sind eben ganz essentielle Bestandteile. Und das lässt sich nicht quantifizieren, so schön wie Geld. Das ist aber trotzdem sehr echt und sehr reell und deswegen sehr wichtig und sehr direkt auch in der Einflussnahme und dem Veränderungspotenzial, den das birgt. Und das, ja, finde ich, ist ein schöner Gedanke für alle, die, ne, also die eigene Macht, den eigenen Einfluss zu erkennen und damit gezielt zu arbeiten. Und nichts anderes tun wir zum Beispiel in der Female Leadership Academy, Menschen daran zu bestärken, dahin zu gucken, damit zu arbeiten, für sich persönlich, ne, was will ich für mich bewirken, wo habe ich Einflussspielräume, aber eben auch fürs große Ganze.
Auf jeden Fall. Ich merke zum Beispiel auch, dass ich total anders verhandle, wenn ich für jemanden verhandle und ich es gar nicht selbst bin. Und ich meine, das kennt man ja auch von InfluencerInnen, SchauspielerInnen oder anderen Menschen, die Agenturen haben und die deren Gehalt einfach verhandeln. Und ich frage mich immer, kann ich mir das auch irgendwie selbst zunutze machen? Also Ungerechtigkeiten gegenüber meinen Freundinnen bringen mich auf die Palme. Also wenn da irgendjemand ein unverschämtes Honorar vorgeschlagen wird, dann bin ich auf 180 und bei mir selber bin ich eher verletzt und gar nicht so in diese, boah, ich gehe jetzt in diese Konfrontation rein, sondern es geht halt wieder so gegen diesen eigenen Wert. Wie kann man das nutzen? Was meinst du?
Also erstmal finde ich ja Wut total spannend und gut. Und ich zum Beispiel arbeite für mich ganz persönlich dran, wieder mehr wütend zu sein.
Okay.
Und auch für mich selbst wütend zu sein, weil Wut, erstmal verstehe ich, warum es eine auch ein Stück weit verurteilte Emotion ist, weil wir häufig gar keine Wege finden, um Wut nicht gewaltvoll, auch sprachlich gewaltvoll gegen andere zu artikulieren. Es gibt aber Wege und die für sich selbst zu finden und Wut zu enttabuisieren und auch wütende Frauen zum Beispiel, als ein Beispiel, ne, zu als etwas, was natürlich da ist und was auch da sein darf, zu sehen. Das finde ich total spannend. Darum geht es auch im Buch tatsächlich. Und Wut ist deswegen dann total spannend, weil es eine Emotion ist, die wir auch wie alle anderen Emotionen alle haben und die ganz viel Energie freisetzt und Kraft schafft. So. Und deswegen, nur um auf das, was du gesagt hast, Bezug zu nehmen, ist total spannend, die Wut für sich selbst, diesen Schutz, ne, und dieses, ja, ich fühle mich verletzt, aber vielleicht bin ich auch einfach wütend, so, ne? Also ist es wirklich gerade Trauer zum Beispiel oder Enttäuschung oder bin ich eigentlich wütend, aber ich habe irgendwie verlernt, wütend zu sein? Das ist sowas, mit dem ich mich für mich jetzt selbst ganz da beschäftige und das vielleicht auch für Einzelne, die zuhören, ganz spannend ist, weil dann aus dieser Wut, wenn die dann da ist und diese Energie kommt, dann lerne ich daraus, was ist mir wirklich wichtig und was ist es genau, das mich so wütend macht. Und das hat dann vielleicht gar nichts unbedingt mit dieser Person jetzt gerade zu tun, sondern einfach mit der Tatsache, dass das so passiert, wie es passiert. Und ich habe viele Beispiele übrigens, wo ich Anfragen bekommen habe. Mich macht das so wütend. Weil ich wirklich denke, was glaubt ihr denn, wer ich bin? Also wirklich, wo zum Teil Forderungen auch von großen Organisationen gestellt werden, ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, die mich richtig wütend machen. Und dann nehme ich da für mich ganz viel raus, um was für mich zu lernen. Und in der Kommunikation mit den Menschen lasse ich dann häufig auch ein bisschen Zeit verstreichen und weiß dann aber häufig auch ganz klar, jemand, der mich jetzt so wütend macht, zum Beispiel durch eine Anfrage, ne, das ist jetzt für uns ein sehr echtes Beispiel, für andere, die jetzt beschäftigt sind, vielleicht nicht so. Aber dann weiß ich, okay, das ist dann auch nichts für mich. So. Und dann kann ich auch sehr klar sagen, ich finde es vielleicht interessant und ich würde es auch toll finden, bei euch auf der Bühne zu stehen oder was für euch zu machen. Und irgendwie, das ergibt vielleicht kognitiv ganz viel Sinn. Aber wenn im Kern wir wertetechnisch so weit voneinander entfernt sind, dann habe ich auch gar kein schlechtes Gefühl eigentlich dabei zu sagen, nee, komm, dann passt es eben einfach nicht. Und das ist vielleicht auch ein bisschen das, was bei deiner Freundin mit dieser mutigen Anfrage mitschwingt. Dann kann ich vielleicht auch ganz transparent mit der Absage oder wenn nachgefragt wird, auch kommunizieren. Und vielleicht entsteht dann ja sogar auch ein Dialog und ein Gespräch und dann merken wir, okay, vielleicht sind wir werteseitig doch nicht so weit auseinander und die Person hat das nur einfach nicht für sich so reflektiert. Also diese innere Klarheit aus der dann ganz viel gutes Abgrenzen entstehen kann, die ist, glaube ich, sehr wertvoll. Und die braucht manchmal vielleicht einfach auch ein bisschen Zeit, weil da schon noch viel ist, was wir einfach für uns an Klarheit aufbauen und entwickeln können, bis wir zu diesem Punkt kommen. Und dann darf das auch für mich auf jeden Fall ein Prozess sein, um da reinzufinden. Und damit verbunden eben die Klarheit, dass es immer schwer ist, für sich selbst zu verhandeln. Aber vielleicht gerade deshalb ja auch total spannend sein kann. Also ja, weil ich so viel über mich lerne.
Ja.
Und du hast ja dann das große Glück, wenn du regelmäßig Honorare verhandelst, hast du ja wirklich auch eine Übungsdynamik drin. Für die meisten Menschen, die abhängig beschäftigt sind, reden wir dann ja über alle paar Jahre oder wenn ich mich auf einen neuen Job bewerbe. Ne? Aber auch Vorstellungsgespräche können dafür eine schöne Übung sein. Und du hast ja gefragt, zu dem zunutze machen. Da würde ich noch ergänzen auch, dass das ja natürlich was sein kann, was ich innerlich auch nutze. Also ich mache das. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das so das Verhandlungskleine Einmaleins ist, aber ich habe das schon gemacht, dass ich dann auch gedacht habe, okay, ich verhandle auch stellvertretend für andere Frauen hier im Unternehmen, aber auch stellvertretend für insgesamt Frauen, dass ich jetzt hier ordentlich bezahlt werde. Und das hat mir ganz viel Genugtuung und Motivation gegeben.
Mm, total gut. Ich will mit dir auf jeden Fall gleich nochmal so ein bisschen auf die strukturelle gesellschaftliche Ebene zu sprechen kommen. Aber bei einer Sache hätte ich noch total gerne deine individuelle und auch deine UnternehmerInnen-Perspektive. Wie machst du es denn bei dir in der Academy? Wartest du, bis MitarbeiterInnen die Termine einfordern? Wie laufen die Gespräche bei euch ab und wie führst du diese Gespräche so aus Chefinnen-Sicht?
Also erstmal habe ich das hehre Ziel auf jeden Fall, dass wir das, was ich vorhin gesagt habe, uns regelmäßig, also das ist nicht das Ziel, sondern das tun wir, dass wir uns regelmäßig Gehälter ansehen. Wir sind noch nicht da, und ich finde es ganz toll, wenn Organisationen das machen, transparent zu sein, in den Gehältern. Das heißt, es gibt ja Organisationen zum Beispiel, die machen so Teiltransparenz und andere eben den vollen Weg, weil das so ein emotionales Thema ist, wirklich nicht leicht ist, aber sehr wichtig. Und gerade wenn wir so in die Zukunft von Vergütung blicken, dann ist das auf jeden Fall der Weg, den ich sehe. Also Transparenz ist ein Thema. Was wir machen, ist, dass wir es uns regelmäßig ansehen und immer wieder einchecken und gucken, ist das gerade noch fair? Also verdienen alle fair so? Oder gibt es eben Einzelne, die zum Beispiel ganz neue Aufgaben übernommen haben oder wo es einfach nicht mehr passt, so, weil manchmal kann es auch sein, da werden neue Leute eingestellt und so. Deswegen, wir gucken uns das regelmäßig an und ich habe den Anspruch, proaktiv das zu machen. So. Also ich möchte eigentlich nicht, dass sich unsere Mitarbeiterinnen Gedanken darüber machen müssen. So. Das heißt nicht, dass sie sich nicht deswegen auch Gedanken machen und vielleicht ein Gespräch suchen, so, aber jetzt das Ziel ist schon, aktiv Gehalt zu erhöhen und das im Blick zu behalten, auf jeden Fall als Thema. Wir sind jetzt aber auch nicht so repräsentativ. Wir sind eine sehr kleine Organisation. Wir sind noch sehr am Anfang. Uns gibt es erst 5 Jahre. So. Das ist also, da ist noch vieles im Werden. Aber das ist mein Anspruch. Und das ist vielleicht auch ganz gut vergleichbar mit so normalen Teamgrößen. Ne? So um die 10 Leute. Wir sind jetzt 13, 14. Das heißt, das ist auch so eine Größenordnung, in der ich eben schon auch mir Gehälter angucken kann. Ich weiß noch ungefähr, was die Leute so tun und kann schon noch bewerten, auch ist das fair? Fühlt sich das wenigstens fair an? Ich weiß, dass das nicht objektive Kriterien sind, aber wenigstens das. Also wenn es sich wenigstens für mich und dann vielleicht noch die ein, zwei anderen Leute, die daran arbeiten, wenn sich das für uns fair und stimmig anfühlt, dann sind wir, glaube ich, schon mal auf einem besseren Weg, als wenn wir das einfach so laufen lassen und sagen, Hauptsache, wir kriegen hier jeden so weit gedrückt, dass die Person das erträgt. Ne? So wird es ja häufig gar nicht aus böser Absicht, sondern weil das eben das System ist, weil wir Human Resources als eine Commodity behandeln. Ne? Und es ist eben keine Palette von irgendwas, das ich einkaufe, sondern es sind Menschen und die empfinden das auch als etwas, was ihren Wert bemisst. Die zahlen davon ihr Leben. Und es ist ja auch ein Stück weit, ich teile das, was wir hier zusammen machen, ne? Und das ist auch eine monetäre Würdigung dessen. Insofern, ja. Auch bei einer kleinen Organisation, die ja auch sehr genau wirtschaften muss, ist das möglich, kann ich aus unserer Sicht sagen. Und deswegen ist das auf jeden Fall der Anspruch. Aber ich sage nicht, dass bei uns alles perfekt läuft und läuft. So. Aber,
häufig sind die kleinen innovativen Unternehmen ja die Vorbilder für die Großen. Also, wer jetzt zuhört in einem Großunternehmen arbeitet, kann sich das ja mal angucken. Ich finde manche strukturellen Hintergründe total spannend und vor allem auch deren Einfluss. Studien zeigen ja zum Beispiel, dass Frauen, die über Geld reden oder mehr Geld fordern, grundsätzlich als unsympathisch wahrgenommen werden, weil, also sowohl von Männern als auch von Frauen, weil Geld mit Macht verbunden ist und das Patriarchat, in dem wir alle leben, eben möchte, dass Frauen von Macht ferngehalten werden und dementsprechend auch vom Geld und von ihrem eigenen Geld. Und ich finde, diese Studienergebnisse zeigen zum gewissen Teil schon, warum wir uns in Gehaltssituationen als Frauen immer noch so unwohl fühlen. Sie zeigen aber auch, gegen welche Windmühlen wir kämpfen, oder? Also, wenn ich jetzt davon ausgehe, ich gehe in diese Situation, mein Gegenüber hat vielleicht nicht total krass gegen irgendwelche unbewussten Vorurteile schon angearbeitet, dann muss ich ja erstmal mit diesem Vorurteil oder mit dieser Stimmung aufräumen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist gut, dass wir uns dieser Dynamiken bewusst sind. Und ich habe das zum Beispiel bei mir mal beobachtet mit wütenden Frauen, dass ich eine wütende Frau getroffen habe und erst gedacht habe, so, was ist sie denn jetzt so wütend? Und innerlich, ne? Ja. Und dann habe ich so gemerkt, nee, Vera, ist super, sie ist wütend, ist gut. So, und habe mich, also ich manchmal kriege es hin, sicherlich nicht immer, aber manchmal kriege ich es hin, dass ich mich korrigiere. Und dann seit dem Moment zum Beispiel ist es für mich so, dass ich jetzt eher versuche wirklich dann, dass es mir positiv auffällt, wenn ich wütende Frauen treffe. So. Insofern, oder Frauen, die in dem Moment dann wütend sind so, und das auch hinbekommen, diese Wut zu artikulieren. Und ja, deswegen das vielleicht als Beispiel. Ich glaube, die Sensibilisierung ist wichtig, um uns selbst dabei zu beobachten, wie gehen wir miteinander um, was bewerten wir wie, mit welchen Maßstäben gehen wir an diese Bewertung heran. Gleichzeitig, ich habe zum Beispiel in der Bauindustrie gearbeitet.
Okay.
Und genau. Und ich habe ganz viel mit Männern zusammengearbeitet und auch ausschließlich, glaube ich, mit Männern verhandelt in meinen Jobs da. Und ich habe allerdings, ich habe auch sehr viele sehr gute Erfahrungen gemacht. Gute Erfahrungen darin, eben aufrichtig und einfühlsam zu kommunizieren, ne? Und sehr klar darin zu sein und zu artikulieren, vielleicht auch, warum mir gewisse Sachen wichtig sind. Und habe ganz viel Respekt erlebt mir als Person gegenüber und tatsächlich auch wenn ich, es gibt ganz viele Momente und ganz viele Beispiele, in denen ich mich wie so ein Fremdkörper gefühlt habe und so und auch niemandem böse Absicht unterstelle, sondern einfach irgendwie immer auch als Persönlichkeit so mich so ein bisschen fremd gefühlt habe und auch immer noch manchmal fühle. Gleichzeitig ist es aber schon so, dass ich ganz viel auch total Überraschung und Gutes erlebt habe und deswegen würde ich noch einmal betonen wollen, dass diese Studien immer dieses Strukturelle aufzeigen. Wenn, gerade dann, wenn wir uns aber vielleicht gerade nicht wie so ein Brett, so ein riesiges Brett, das wir zu bohren haben, damit fühlen wollen, dann lohnt es sich, auf diese individuelle Ebene zu gehen und auch da zu gucken. Es gibt dann doch, ne, dann gibt es vielleicht den einen, bei dem komme ich irgendwie nicht weiter oder das ist irgendwie schwierig und das ist nicht offen. Und, aber es gibt vielleicht auch unerwartet viele oder Einzelne, die ganz besonders offen sind und wo auf der individuellen Ebene ganz viel zu tun, ganz viel machbar ist und auch in Verhandlungen ganz viel machbar ist so. Und es ist immer schwierig, egal ob Mann, Frau, zeigen ja diese Studien auch, ne? Aber es ist immer schwierig, zum Beispiel, wenn ich Vorgesetzte habe, die mich persönlich zum Beispiel nicht mögen oder die mich nicht weiterkommen lassen möchten, die mir Steine in den Weg legen, die persönlich vielleicht auch Angst vor mir haben, weil sie sich selber nicht so richtig sicher und wohl fühlen. Das ist immer schwierig, weil wir uns eben in Hierarchien, in Organisationen, in diesen Machtgefälle bewegen und da ist jemand, der sitzt da über mir in der Hierarchie und der hat Macht über mich. Und diese Ohnmacht, die daraus entsteht, die ist ganz schwierig und das ist ein großes Thema auch in meiner Arbeit. Die ist da und das ist dann, Gehaltsverhandlungen sind dann nur wie so ein Katalysator, der das aufzeigt. Ne? Und deswegen ist das an sich ein anderes Thema hinter dem Thema. Wenn das nicht so ist, und ganz häufig ist es auch nicht so, sondern da gibt es vielleicht Missverständnis und es ist irgendwie vielleicht auch verworren und es gab auch mal schwierige, auch mal Konflikte, das gehört zu jeder gesunden Beziehung dazu. Grundsätzlich ist da aber jemand, der ist mir wohlgesonnen, der möchte, dass es allen gut geht im Team. Das ist eine Führungskraft, die ist sicherlich nicht perfekt, niemand, die will aber was Gutes. Dann ist eben diese Aufrichtigkeit, die Einfühlsamkeit etwas, mit der ich in diesem in dieser Balance ganz viel bewirken kann. Und auch wenn ich dann über Geld spreche und die Person vielleicht im ersten Moment denkt, oh, komisch, dass sie jetzt damit ankommt, ist da, glaube ich, Raum auf der individuellen Ebene für Veränderung. Und den können wir ja nutzen. Was nicht heißt, dass wir alleine dafür verantwortlich sind, dass sich strukturelle Ungerechtigkeit ändert.
Wenn du jetzt gerade schon dieses super spannende Beispiel sagst, dass es ja auch einfach Führungskräfte gibt, die mögen einen nicht. Also man hat einfach keine Verbindung zueinander. Oder es gibt ja auch Menschen, die stehen einem aktiv im Weg.
Ja.
Was sagst du denn in deiner Arbeit zu solchen Situationen? Also ansprechen im Zweifelsfall?
Es ist ganz schwierig.
Also ich kenne solche Situationen auch und ich war hilflos da drin. Ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte.
Weil es Ohnmacht erzeugt. Ne? Weil es wirklich jemand ist, der Macht über mich hat. Das ist ja was anderes, ob es jetzt ein Kollege ist, eine Kollegin oder jemand aus einem anderen Bereich. Das können auch Leute sein, die Macht haben, auch über mich. Ne? Es gibt auch informelle Macht. Das ist aber trotzdem nochmal was anderes, als wenn da jemand jetzt direkt über mir sitzt, mein direkter Vorgesetzter oder meine direkte Vorgesetzte. Und das ist keine leichte Situation, da gibt es auch keine pauschale Antwort, leider. Es lohnt sich aber, das als Problem zu erkennen. Und abhängig davon, wie die Situation dann ist, könnte es sich auch lohnen, das zu verifizieren, ob meine Annahme wirklich stimmt. Denn ich habe auch schon Fälle erlebt, in denen hat sich das vielleicht so angefühlt, es war aber gar nicht so. Mhm. Ne? Weil es eben Leute gibt, die können eben auch Vorgesetzte. Natürlich, ich in der Academy, wir machen ja nichts anderes, als mit Führungskräften zu arbeiten oder mit denen, die überlegen oder dahin wollen. So. Und natürlich sind wir nicht, das ist nicht perfekt. Und wir können aber ganz viel lernen und uns entwickeln. Und wir sind nun mal Menschen und einige Sachen fallen uns leichter als andere. Und manchmal sind Menschen vielleicht einfach nicht so stark darin zu kommunizieren oder haben Sachen auch einfach nicht auf dem Zettel. Ne? Und deswegen lohnt es sich, das zu verifizieren, in welcher Form auch immer, abhängig von der Situation, könnte das eben was Gutes sein. Und ich sage es aber auch immer, es ist grundsätzlich schwierig, wenn es wirklich so ist, dass da jemand, das wird niemand offen, also die meisten werden es sicherlich nicht offen sagen, dann lohnt es sich zu überlegen, wie komme ich raus aus dieser Ohnmacht? Und das ist eben dann häufig, indem ich vielleicht dann daran arbeite, in einen anderen Bereich zu kommen. Also ich kann ja auch innerhalb der Organisation was verändern. Deswegen, ich rate jetzt nicht pauschal zu Kündigung, das möchte ich gar nicht, sondern im Gegenteil, ich bin immer lass uns die Situation so verändern und damit was machen. Und es lässt sich häufig ganz viel verändern in der Situation. Ich habe das aber, habe es schon an vielen Stellen erlebt, dass das dann aber durchaus auch sein kann, dass es einfach schwierig ist, wenn es wirklich so ist, dass da jemand ist, der mir nicht wohlgesonnen ist und mich nicht unterstützt und so, weil es so nicht gedacht ist. Das System ist so nicht gedacht und das heißt aber nicht, dass es deshalb nicht funktioniert, weil nicht stattfindet. So.
Ja. beim Thema Geld sind ja grundsätzlich solche Aspekte oder Prägungen wie Glaubenssätze einfach wahnsinnig relevant und sie haben total hohen Einfluss auf uns alle. Wenn ich jetzt diesen Glaubenssatz habe, ich kann einfach nicht verhandeln, es klappt einfach nicht, dann ist das ja auch irgendwie so ein bisschen selbsterfüllende Prophezeiung, mit der ich wohl kaum erfolgreich aus so einer Verhandlung rausgehen würde. Oder tausend andere Beispiele, die da irgendwie noch drunter sind. Ich werde nie viel Geld verdienen. Ich weiß gar nicht, ob ich diese Stelle überhaupt kann, weil, oh mein Gott, vielleicht bin ich ein kleiner Impostor und habe das ganze Zeit das Gefühl, alle müssten jetzt auch mal merken, dass ich das eigentlich gar nicht kann, was ich hier mache. Wie gehst du damit um oder was rätst du zu solchen Handbremsen, die man irgendwie im Kopf hat und die einen in so einer Situation so zurückhalten?
Es kann ja sehr hilfreich sein, das überhaupt erstmal bewusst zu machen. Insofern, es ist super, dass du das Thema ansprichst und alle, die zuhören, sich das vor Augen führen, beziehungsweise erstmal an diesen Glaubenssatz herankommen und herausfinden, was ist es dann, welche Sätze gehen mir so durch den Kopf, vielleicht auch implizit spielen sie eine Rolle. Und es ist dann natürlich spannend, das aufzulösen, weil das ist ja das, was ich gerne möchte. Ne? Also ich möchte, dass das nicht mich beeinflusst, so inwieweit das möglich ist bei so Sachen, die so ganz tief in meinem Unbewussten herrschen. Und das sind dann ja häufig nicht, ich bin nicht gut in Gehaltsverhandlungen, sondern das ist vielleicht dann eher sowas wie, ich bin es nicht wert oder ich kann das nicht oder so. Das ist natürlich dann so tiefes psychologisches Metier oder therapeutisches Metier. Das ist dann nicht mehr so mein Tanzbereich. Ich finde es trotzdem wichtig, zu überlegen, damit lässt sich was machen und damit lässt sich auch arbeiten. Und losgelöst von so therapeutischer Arbeit, ist es schon mal spannend, das einfach aufzuschreiben und vielleicht durchzustreichen und oder, also das ist jetzt gar nicht so die Methode, sondern ins Gespräch darüber zu gehen und die Annahmen, die ich treffe für mein Leben, zu auch da zu verifizieren. Das ist wie mit dem Vorgesetzten oder der Vorgesetzten, die mich nicht mag, ne? Zu verifizieren, ist das wirklich so? Und was wären dann Wege, um das vielleicht auch so ein bisschen analytischer und wissenschaftlicher anzugehen und zu sagen, okay, wie kriege ich jetzt, das ist also meine Arbeitshypothese, ist die hier die Research Question und dann lass uns auch mal losgehen. Bin ich es jetzt wirklich nicht wert? Kann ich wirklich nicht verhandeln? Was für Beispiele gibt es in meinem täglichen Leben, in denen ich vielleicht sehr, sehr gut verhandle sogar, ne? Oder nicht gut verhandle, um meine Frage zu beantworten. Und dann stelle ich vielleicht fest, nee, aber eigentlich bin ich in Kommunikation total stark und ich bin einfühlsam und ich kann vielleicht auch mit einzelnen Menschen, jetzt vielleicht nicht mit meinen Vorgesetzten, aber mit einzelnen Menschen kann ich vielleicht sehr klar artikulieren, was mich beschäftigt. Und wenn ich dann vielleicht dieses Gehaltsthema etwas ausklammer und eher auf Kommunikation, vielleicht auch eher auf heikle Gespräche gehe, so wie ich es zum Beispiel in meinem Buch auch tue, dann merke ich auf einmal, dass da vielleicht ganz viele gute Beispiele auch sind. Und das kann ich für mich selbst machen. Zum Beispiel, ich schreibe sowas auch gerne auf oder mache mir einfach nur so Stichworte. Das kann ich aber auch super im Gespräch mit jemandem machen. Das kann stimmt. Ich im Gespräch machen mit einer Freundin und oder auch, was wir zum Beispiel in der Academy machen, mit so Peers. Also, dass ich da, wir arbeiten mit so Mastermind-Gruppen, wo wir Menschen zusammenbringen, die dann weder Freundin noch Kollegin sind, sondern aber trotzdem irgendwie total Lust haben, sich was Gutes zu tun. Und ich sehe ganz viel in diesem Peer-to-Peer-Coaching, wo es gar nicht jemanden braucht, der jetzt eine große Ausbildung hat, sondern eher jemand, der zuhört und nachfragt und interessiert ist und mir Feedback gibt. Das kann ergänzend zu tollen anderen Sachen was ganz Bereicherndes sein. Und das kann ich eben auch einfach mal mit einer guten Freundin machen.
Mm, das stimmt. Ich danke dir auf jeden Fall schon für deine ganze Zeit und für die Inhalte und den Input, den du uns gegeben hast. Welchen letzten Tipp hast du vielleicht noch so auf individueller Ebene für die nächste Gehaltsverhandlung? Wenn man jetzt sagt, oh, das steht dieses Jahr jetzt definitiv mal an und wenn ich mir Inflation und so weiter da draußen alles angucke, dann muss das jetzt auch einfach mal sein. Ich will fair bezahlt werden. Ich brauche mehr Geld, Punkt. Was hast du für Ratschläge? Wie gehe ich daran an diese Situation?
Also zum einen, ich hatte ja vorhin schon gesagt, dieses Bezug zum Sinn herstellen, das ist insgesamt in Führung. Und da reden wir ja auch über eine Situation, die ich führe, ne? Total wichtig, wozu tue ich, was ich tue? Und mich damit zu verbinden, kann helfen, um auch immer wieder einzuchecken und zu sagen, okay, ist jetzt unbequem, aber ich weiß, wofür ich es mache. Und das ist dann gleichzeitig auch eine gute inhaltliche Vorbereitung, weil das einfach ein verunsichernder Faktor sein kann, wenn ich da so halbseiden reingehe. Und deswegen, auch wenn es unbequem ist, hinsetzen, Arbeitsvertrag rausholen, ganz klar sein, ne? Wie werde ich bezahlt? Was genau ist mein Wunsch? Ich würde es auch nicht als Forderung formulieren, sondern sagen, was ist mein Wunsch? Und dann im nächsten Schritt, wie begründe ich das so? Und wenn ich das nicht begründen kann, außer ich hätte gerne mehr Geld, dann braucht es vielleicht noch ein bisschen Zeit zur Vorbereitung und auch die ehrliche Frage, würde ich mir denn jetzt, Stichwort Empathie, wenn ich auf der anderen Seite sitzen würde, würde ich mir mehr Geld bezahlen? So, ne? Also ja. Eine gute inhaltliche Vorbereitung, um aufrichtig sein zu können. Ich kann übrigens auch aufrichtig sagen, ich bin aufgeregt, so. Ob das jetzt verhandlungstaktisch für mich so gut funktioniert oder nicht, aber ich kann mir schon überlegen, was ist für mich eine gute Form zu kommunizieren. Und ich glaube, oder ich habe es bei mir auf jeden Fall beobachtet, dass ich dann manchmal so diese Bulldogge oder irgendwie auch wieder so irgendwelche Kerle, die besonders tough formulieren, im Kopf hatte. Ja, das funktioniert sicherlich für einige, aber es kann vielleicht auch noch andere Wege geben, in denen ich dann eben diese empathische Kommunikationsebene und mit einbringen kann. Und das wäre dann ein weiterer Teil der Vorbereitung, den ich sehe, nicht nur das Inhaltliche vorzubereiten, sondern eben auch dieses Zwischenmenschliche. Und das heißt eben auch, mich auf die andere Seite, in die andere Sache hineinzufühlen, zu sagen, ich verstehe oder ich könnte mir vorstellen, es ist gerade viel zu tun bei dir. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Schon das ist ein Signal, das ist eine Würdigung deiner Zeit, ne? Und gleichzeitig auch zu sagen, es passt vielleicht nicht so gut gerade oder auch im Verlauf zu einer Verhandlung kann ich auch Bezug darauf nehmen und sagen, ja toll, dass wir uns einig sind, ich verstehe, dass das budgetär gerade vielleicht nicht passt. Was können wir denn jetzt tun, damit wir das hinbekommen? Wie sieht es denn aus? Ne? Wann ändert sich denn was budgetär? Wann wird denn das nächste Budget geplant? Also so neugierig zu sein und auch ja, da empathisch zu sein für die andere Seite. Und das kann ich ruhig auch schon in der Vorbereitung machen. Dann weiß ich vielleicht auch, welche Fragen noch offen sind, wo ich vielleicht nochmal auch da verifizieren möchte, ob meine Annahmen stimmen. Und als letzten Punkt, ich finde es grundsätzlich bei schwierigen Gesprächen, auch bei schwierigen MitarbeiterInnen-Gesprächen, sehr wertvoll, das als dialogischen Prozess zu sehen. So schreibe ich es auch im Buch, es ist ein Prozess und es ist nicht so, dass wir diesen einen Moment haben, auf dem so unfassbar viel Gewicht liegt, sondern wir können jetzt sprechen und wir kommen dann vielleicht auch gar nicht zum Ergebnis. Und wenn ich dann empathisch kommuniziere, dann könnten wir vielleicht feststellen, okay, wir brauchen nochmal einen zweiten Termin. Wann würde es denn passen? Lass uns den direkt festhalten, verbindlich sein, dranbleiben. Ne? Auch wenn es für mich unbequem ist und ich nämlich da vielleicht auch ganz froh bin, okay, ist vorbei. Dranbleiben, mich drum kümmern, aktiv das in die Hand nehmen. Ich habe ein Interesse, dass es weitergeht. Und dann ist ganz viel in persönlichen Gesprächen möglich, vor allem wenn wir sie eben als Dialog sehen, der sich ziehen darf, der sich entwickeln darf, wo wir eben auch von Mal zu Mal noch mehr dazu lernen und dann hat jemand vielleicht mal an einem Tag irgendwie einen schlechten Tag, aber das ist okay.
Das sind doch Knallertipps zum Ende, würde ich sagen. Das war ja nicht nur eine, das waren jetzt 10. Mega krass. Danke dir. Und danke dir für deine Zeit und generell für dieses schöne Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr gut gefallen.
Das freut mich. Das war's auch schon mit der Folge. Ich hoffe, euch hat das Hören des Gesprächs genauso viel Freude gemacht, wie mir das Aufnehmen. Dies ist ja noch ein ganz kleiner und junger Podcast, deshalb würde ich mich wahnsinnig über Bewertungen und Kommentare auf Spotify, iTunes und Co. freuen, um mehr Reichweite und Sichtbarkeit zu bekommen. Tausend Dank euch und bis zur nächsten Folge.